Hannes und ich, eher bekannt als die Digisaurier, nehmen euch live mit auf eine persönliche Zeitreise durch ein halbes Jahrhundert Apple-Geschichte. Am 8. Mai 2026 im Oldenburger Computermuseum.
Genau wie Christian sagt, kein trockener Rückblick, keine Wikipedia-Zusammenfassung, sondern echte Geschichten, die so nur erzählt werden können, wenn man selbst dabei war. Wir erzählen zum Beispiel, wie Christian einmal das Betriebssystem eines frühen Macs in den Papierkorb verschob, weil er dachte, Apple würde das mit einer Warnmeldung verhindern. Tat Apple nicht. Und wir waren kurz vor einer wichtigen Veranstaltung.
Ach, erzählen wir das? Dann erzählen wir aber auch, dass dein erster Mac eine Emulation auf dem Amiga war. Mit zweifelhaften Quellen, was die Software betrifft. Kurz und gut, wir plaudern aus dem Nähkästchen. Und ihr seid hoffentlich dabei.
Am 8. Mai 2026. Live und persönlich im Oldenburger Computermuseum. Mitten in einer tollen Apple-Sonderausstellung. Ab 17 Uhr.
Heute ist der Tag der Tage. Heute muss ich entscheiden, ob ich mir ein Ultimate kaufe oder nicht. Und wenn ja, welchen? Weil der Jürgen hat ja den Starlight. Und da bin ich halt so unentschlossen, was nehme ich nicht. Und ja, siehe da, hallo Jürgen, du machst mir das Leben noch schwerer heute, oder?
Ja. Hi Chris.
Jetzt hat er auch noch die Founders. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Schön, dass du noch mehr mitgebracht hast, um mir das Leben noch schwerer zu machen. Ich freue mich wie Bolle, aber tatsächlich auf das Gespräch mit dir. Unseren dritten Teil rund um den Ultimate. Und bevor wir auf die Founders eingehen, weil die mich auch tatsächlich interessiert. Der Grund, warum es mich interessiert, ist, ich finde die ja schon irgendwie toll, auch was damit dabei ist. Andererseits denke ich mir, ach, das Gold ist auch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, too much irgendwie, das durstig gefällt. Ich bin unsicher, aber du kannst mir dann alles erklären und sagen, was Sache ist. Und darum wollen wir jetzt auch direkt loslegen mit unserem Thema, sprich, was ist dran am Ultimate? Wir haben noch ein paar Themen offen von den letzten Folgen. Jetzt geht's los. Okay, der Jürgen Wieselbrunner ist wieder im Studio und ich freue mich sehr. Dann, wie kommt eigentlich Wiesel zustande, der Nickname? Bin ich schon ein paar Mal gefragt worden jetzt.
Oh, das ist eine lange Geschichte.
Mach sie kurz.
Also, in den damaligen Zeiten, als ich in die Computerszene sozusagen etwas tiefer eingestiegen bin, habe ich natürlich mitbekommen, dass die Leute, die in irgendwelcher Form irgendwas releasen auf dem 64er, irgendwelche Nicknames die ganze Zeit hatten. Also Handles hieß es damals. Nicknames heißt es heute. Und da war mir dann klar, irgendwie anscheinend braucht jemand jeder braucht so ein Handle, wenn er irgendwas in der Szene machen möchte. Mhm. Und dann saß ich eines Abends, Tages, ich weiß nicht mehr wann, irgendwann in meinem Zimmer und habe mir gedacht, ja Mist, welches Handle könnte man denn da nehmen? Und ich hatte an meiner Zimmertür, an meiner Kinderzimmertür, hatte ich damals lauter Aufkleber von allen möglichen Sachen, die ich irgendwo mal herbekommen hatte, habe ich alles an meine Zimmertür geklebt. Und da gab es einen Aufkleber, der war, glaube ich, eine Werbung für eine Gangschaltung. Es war irgendwie von einer Automobilfirma oder von einer Werkstatt oder irgendwie sowas. Und das war irgendwas mit einer Gangschaltung, kann ich mich erinnern. Und da stand außenrum, so in gebogener Schrift, irgendwie flinker oder schneller als ein Wiesel. Und da habe ich mir das so gelesen und habe gesagt, Wiesel, ja, warum eigentlich nicht? Und dann war das so ganz spontan, habe ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt. Das war allerdings anfangs deutsch geschrieben, also mit W-I-E-S-E-L. Mhm. Und als ich dann wirklich so ein bisschen mehr in die Szene reingekommen bin, war natürlich das Erste, dass die Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, also dein Handle schön und gut, aber Deutsch geht gar nicht. Such dir bitte die englische Version oder irgendwas anderes. Und da habe ich geschaut, wie Weasel in Englisch geschrieben wird. Habe gesagt, damit kann ich auch leben, wunderbar. Und seitdem ist es Weasel.
Aber wie auch immer, ich dachte ganz ehrlich, das hat mit Cat Weasel zu tun, mit der Fernsehserie damals.
Nein. Aber das haben auch schon viele vermutet, hat überhaupt nichts damit zu tun. Cat Weasel habe ich zwar damals hin und wieder mal geguckt, aber fand ich gar nicht so toll. Also von daher gesehen hätte ich mich damit auch gar nicht identifizieren wollen.
Ich habe es ja schon gesagt, heute geht es so ein bisschen auch darum, dass ich mich final entscheide. Nehme ich ein Ultimate? Die Tendenz ist groß, aber wenn ja, welchen von den drei Editions, die es gibt? Aber bevor wir in die finale Beratung und Entscheidung gehen, will ich natürlich ein paar Dinge von dir wissen. Und ein Thema hast du das letzte Mal schon angetextet, das war dieses FPGA versus Emulatoren. Kannst du mal ein bisschen erklären, was FPGA bedeutet und was es für die Nutzer vor allen Dingen bringt?
Okay, also ich versuche es zumindest in laienhafter Form, weil ich bin jetzt in der Hinsicht natürlich kein Entwickler oder jemand, der tagtäglich mit diesen Chips an sich zu tun hat. Ich kenne es ja auch nur von dem, was ich so höre oder wie ich es so mitbekomme. Mhm. FPGA ist quasi, stell dir vor, eine leere Chip-Matrix, die man komplett frei belegen kann, so wie man das will. Das heißt, du entwickelst eine Schaltung, eine Chip-Schaltung am Computer, dementsprechend, wo man halt sowas heutzutage macht. Und diese Schaltungen sind normalerweise Transistoren, die du in irgendeiner Form verknüpfst und so weiter. Und daraus entsteht dann das, was der Chip machen soll. Und jetzt gibt es quasi Rohchips. Ein FPGA ist quasi ein Rohchip, der ist quasi leer. Mhm. Und jetzt kannst du diese Schaltung, die du entwickelt hast, in diesen Chip rein flashen, rein programmieren. Und dieser Chip verhält sich dann genauso wie das, was du eben designt hast. Also du kannst irgendeinen Chip nachbilden, den es schon gibt. Du kannst irgendwas Neues machen und kannst damit ausprobieren, ob deine Schaltung funktioniert. Du kannst das auch immer wieder verändern. Also das ist nicht einmal und dann nie wieder änderbar, sondern du kannst immer wieder was Neues reinflashen und damit ausprobieren, ob deine Schaltung und dein Chip so funktioniert, wie du es dir vorstellst.
Das heißt, rein theoretisch könnte man aus dem 64er auch ein Atari 800 machen, wenn man den reinflasht, oder was?
Vom FPGA her oder von der Seite her bestimmt. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie es jetzt beim Ultimate ist, was da noch auf der Platine noch drauf ist, was speziell für den 64er natürlich dann so ist, wie es sein muss, damit das so funktioniert. Aber von der Theorie her natürlich, du kannst in diesen FPGA-Chip alle möglichen Systeme reinflashen, die du zur Hand hast, die du parat hast, die du ausprobieren willst. Eigentlich ja.
Also ich glaube persönlich ja, dass wenn ich das tun würde, wenn es denn ginge technisch, dass ich wahrscheinlich bei der nächsten Digisaurier on Tour, wenn ich irgendwo bin mit dem Studio und was mache, mich dann irgendwelche 64er-User mit Tomaten bewerfen würden, wenn ich dann 800er XL reinflasche oder so. Lassen wir das Thema, das gefährliches Wasser, glaube ich. Aber das heißt, wenn ich richtig verstehe, du musst nichts löten und keine Bahn, sondern es wird quasi virtuell, wird dieser Chip darüber nachgebildet. Was ist der Vorteil gegenüber Emulatoren?
Dass es Hardware ist, dass es ein Chip ist, dass die ganze, was du mit dem Chip erreichen möchtest, machen möchtest, dass das wirklich funktioniert wie ein Hardware-Chip. Eine Emulation ist ja reine Software. Das heißt, irgendein Emulator für den 64er, der Winwise oder was auch immer, es gibt ja auch verschiedene Systeme, auf allen Systemen eigentlich irgendwie 64er-Emulatoren, das wird alles in der Software gemacht. Das heißt, die Software ist ein Programm, wie wir alle wissen, und die läuft dann auf der Hardware, auf dem der Emulator läuft. Mhm. Und dann muss der Prozessor von dem PC oder von der PlayStation oder von was auch immer für einem Computergerät die Software ablaufen lassen und dann entsteht der 64er-Emulator, dass du den auf dem Bildschirm siehst.
Und dann wird es jetzt langsamer und wahrscheinlich auch fehleranfälliger, oder?
Richtig. Also es ist meistens sehr wesentlich anspruchsvoller, weil du bei einer Emulation, bei einer Software-Emulation sehr viel Rechenleistung brauchst. Und wenn du das Ganze in einem FPGA machst, dann ist der Chip schon so performant, wie er ist. Und er macht nichts anderes. Er muss nichts umsetzen. Er muss nichts sozusagen übersetzen in seine Sprache, in seine Computersprache, wie der Chip funktioniert. Der FPGA ist der Chip, so wie er damals das auch war.
Mir hat mal jemand gesagt, ein Emulator ist so ein bisschen wie so ein Elvis-Imitator und ein FPGA ist fast wie Elvis selbst, nur auf Dope oder Steroiden. Also insofern klingt es auch so ein bisschen so, wie du es beschreibst. Merkt man denn jetzt ganz ernsthaft bei den Kisten aus der damaligen Zeit den Unterschied im Alltag?
Du meinst bei den neuen jetzt?
Ja, wenn du jetzt den neuen nimmst, einen FPGA und dann hast gegen einen schnellen PC oder was auch immer mit dem Emulator drauf, merkt man den Unterschied im Alltag?
Also die heutigen Emulatoren auf dem PC sind spitzenmäßig, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt eigentlich einen Hauptemulator, das ist eben der Winwise, heißt der, also Weiß. Das ist eigentlich der allerbeste, den es seit Jahren gibt und der wird auch ständig weiterentwickelt. Also natürlich kannst du auf dem PC alles emulieren und alles nutzen auf dem 64er oder vom 64er in diesem Emulator, genauso wie auf dem echten Gerät. Das, glaube ich, gibt keinen Unterschied. aber das Flair ist ein anderes. Wenn ich hier jetzt an der PC-Tastatur sitze, dann ist das kein 64er.
Über die Tastatur wird noch zu reden sein, da gab es auch Diskussionen.
Aber ja, okay, gut. Aber also es ist halt, also mal um schnell was auszuprobieren, um schnell mal irgendwie wo reinzuschauen, sich ein Demo anzuschauen oder mal ein neues Spiel anzuschauen oder vielleicht auch ein bisschen reinzuspielen irgendwie. Aber dann braucht es ja auf jeden Fall irgendwie einen Joystick, bräuchte man schon. Würde ich mal sagen, selbst beim PC, dann hast du nur die Tastatur, dann hast du nur irgendwelche Key-Mappings irgendwie, um den Joystick zu emulieren, also nicht zu emulieren, sondern um zu steuern. Dann machst du das quasi über die Cursor-Tasten. Es ist, wenn es nicht wichtig ist und es nur um die Schnelle geht, dann ja, kein Ding, kein Thema. Aber der Ultimate ist schon, also definitiv so nah dran, am echten Gerät.
95%, 99%?
Nein, das war 99,9. Also, da kommt nichts anderes hin. Der Vorteil vom Ultimate ist halt auch noch, es gibt bei den damaligen Geräten gab es sozusagen Probleme in zum Beispiel im VIC-Chip. Die Designtechnik.
Der Videochip.
Genau, Videochip natürlich, also der VIC, und da waren Designfehler drin, sagen wir mal. Und es gibt Demos, die nutzen das heutzutage, also die haben programmiertechnische Tricks rausgefunden, um irgendwelche Effekte zu machen, und die alten Geräte reagieren manchmal sehr störrisch auf diese, wie sag ich mal, sehr hardcore-technischen Tricks. So dass der alte 64er echt abstürzen kann. Das ist der sogenannte VSP-Effekt oder Bug, der, wenn du zum Beispiel, es gibt Demos, die schieben zum Beispiel sehr große Bilder über den Bildschirm in irgendeiner Art, und zwar mehrere Bildschirme breit und mehrere Bildschirme hoch. Und das ist, da ist sehr viel Rechenleistung auch vom 64er selbst notwendig, in Verbindung mit dem VIC und dem RAM, dem damaligen, was auch nicht ganz so stabil war wie heutzutage. Und da wurden sehr viel Daten, mussten hin und her geschoben werden. Und das konnte dazu führen, dass das RAM dann eben nicht schnell genug war und dann eben der ganze Rechner dadurch abgestürzt ist.
Apropos abgestürzt, hinter dir dein Monitor, was sehen wir denn da hinter dir? Weil wir gerade über Demoszene reden, was sehen wir da hinter dir?
Das ist eine, Playlist von den, was heißt besten, von typischen Crack-Intros aus der damaligen C64-Zeit in den 80er Jahren, sag ich es mal, zwischen 85 und 90.
Diese Demoszene ist ja auch ein ganz eigenes Feld. Diese Demos laufen wahrscheinlich einige auch tatsächlich nur auf einer FPGA-Version, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also die Demos werden alle so entwickelt, dass sie auf einer realen Kiste und einer echten alten 64er-Kiste genauso laufen wie auf dem Ultimate. Stichwort VSP-Bug. Wenn dein RAM in deinem alten 64er anfällig dafür ist, kann es sein, dass es dann nicht läuft, aber das wird akzeptiert, weil dafür sind die Effekte zu gut. Also das Problem hat nicht jeder Rechner, aber es haben relativ viele. Die alten, also die Brotkästen mehr als die Zweier, wenn ich mich richtig erinnere. Und also von daher gesehen, man kann nicht sagen, ob dein Rechner anfällig ist oder nicht. Das musst du einfach ausprobieren mit so einem Demo. Wenn er durchläuft, dann ist gut. Und manchmal stürzt er halt ab. Der Ultimate stürzt nicht.
Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was du mit dem Zweier meinst. Ich glaube, du hast beide gerade irgendwo bei dir griffbereit. Kannst du mal kurz den Original
zufällig
ins Bild halten?
Ich
habe da was vorbereitet. Also, okay. Das ist der gute alte Brotkasten.
Genau. Und das hier ist der Zweier sozusagen.
Der halt diese bessere Tastatur oder flachere Tastatur und sowas hatte irgendwie. Ne?
Genau.
Ich habe mich mit dem Zweier nie anfreunden können, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich verstehe, dass der. Ich fand, also für mich war der Brotkasten der Brotkasten.
Ist die sehr viel flachere Tastatur.
Ja, ja.
Klar. Und das macht es natürlich schon aus, wenn du sehr viel tippst, dann hast du einfach hier wesentlich mehr Höhe.
Ja.
Und von der Handballenablage und so weiter ist der Zweier schon weitergedacht. Und schon, schon okay. Also die Weiterentwicklung war schon sinnvoll.
Wobei, also du hast ja beide und du hast wahrscheinlich beide nicht nur einmal, nehme ich an.
Nein, schon ein paar. Da waren wir ja schon bei dem Thema.
Man weiß ja nicht, wann man wieder einen braucht, irgendwie an einer anderen Stelle oder Ersatzteile oder.
Das kann immer passieren.
Ja, naja, klar. Gut, weil wir gerade über die Demoszene gesprochen haben. Der André Kudra hatte sich auch gemeldet Postings zu dem Thema, der ja auch ganz stark in der Demoszene aktiv ist und auch irgendwie das digitale Weltkulturerbe dafür vorangetrieben hat. Und der schrieb, es ist unglaublich, was damals rauskam, aber auch was heute noch regelmäßig von der Demoszene kommt. Arbeiten die dann schon auf so ein Ultimate hin, weißt du das? Oder machen die so, wie wenn es ein Original 64er wäre, die Demoszene-Leute, die neue Sachen machen?
Also jetzt bin ich wieder bei dem Thema. Normalerweise wird immer versucht, dass die Sachen immer auf Original-Hardware laufen. Und zwar genauso laufen wie auf jeder neuen Hardware, also Ultimate oder also Ultimate 64 Ultimate oder das Ultimate Board, was es ja davor auch schon gab, wie gesagt. Also das ist eigentlich immer, wie soll ich sagen, ungeschriebenes Gesetz, dass die Sachen auf einer Original-Hardware laufen müssen. Es gibt natürlich mit den Features, jetzt bin ich wieder beim Ultimate, mit der Turbobeschleunigung, die es jetzt auch gibt, die es ja früher nicht gab. Du kannst den C64 Ultimate quasi auf 64 MHz hochtakten und damit quasi natürlich auch wieder ganz andere Sachen machen. Aber dann sind es spezielle Versionen natürlich, die nur da drauf laufen. Habe ich bis jetzt noch nicht so viele gesehen. Kann sein, dass das natürlich in Zukunft kommen wird, ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht, dass das so ein Hauptaspekt wird. Das ist dann mal so nice to have oder weißt schon so als Show, dass man mal zeigt, was geht und gehen könnte. Aber ich glaube nicht, dass es Standard wird, weil die Leute wollen, dass ihre Sachen überall anschaubar sind und nicht nur auf einer speziellen Hardware.
Ja. Jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen am Überlegen. Also wenn du sagst, eigentlich ist ein PC-Emulator oder auf einem guten PC ein guter Emulator, eigentlich genauso, um schnell mal was zu spielen und schnell mal was zu machen, wie jetzt der Ultimate. Jetzt hast du mich natürlich ein bisschen unsicher gemacht, wieder was den Ultimate betrifft, weil es gibt ja jetzt dann den Emulator, der eigentlich auch sehr gut ist. Sagst, die Emulatoren sind fast so gut, wenn man spielen will, nur das Feeling ist ein anderes. Also es wird noch zu diskutieren sein, was ich am Ende dieser drei Staffeln oder dieser drei Folgen mache. Aber sag mal, der 64er, der Ultimate, hat ja ein paar Dinge, die ihn sehr schnell in die Vergangenheit holen, wo er dann wirklich wieder so wirkt. Da geht es auch um Bildschirmdarstellung und solche Dinge. Was für Optionen gibt es, damit ich so richtig in diese Zeitreise reingehe, die dir jetzt so spontan einfallen, die du jetzt, nachdem du ja ein paar Wochen das Gerät auch hast, die du gerne selber nutzt?
Du hast alle Möglichkeiten sozusagen, weil du kannst den Ultimate per HDMI an jeden Fernseher anschließen. Du kannst jeden alten Monitor nehmen. Du kannst dir einen damaligen Commodore C1084S holen, der typische Amiga-Monitor, den jeder kennt. Du kannst den Monitor genauso an den C64 Ultimate anstecken wie irgendeinen anderen 64er-Monitor damals. Du kannst jedes Gerät mit S-Video-Eingang nutzen. Okay. Also das sind auch damalige Fernseher jetzt meinetwegen oder heutige Fernseher, wobei, wie gesagt, heute würde man eher dann HDMI nehmen, wenn schon da ist. Also du bist da völlig frei. Du kannst jede Peripherie nehmen, die es damals gab und anstecken oder halt auch nicht.
Aber wenn du jetzt den am HDMI anschließt, hast du dann so ein Bild wie auf dem alten Monitor oder hast du dann einfach so ein gestochen scharfes Bild, wo du sagst, boah, ist das noch ein 64er?
Das kommt drauf an, was für einen Fernseher du verwendest, sagen wir mal so. Also wenn du jetzt natürlich so einen Riesenfernseher benutzt, so 85 Zoll oder was so heutiger Standard ist, sage ich jetzt mal, dann solltest du ein bisschen weiter weggehen, weil so ein Pixel ist dann so groß. Also gefühlt. Also wenn du zu nah dran sitzt, dann siehst du schon wirklich jeden einzelnen Bildpunkt. Und selbst wenn du die Scanlines anschaltest, ist es trotzdem noch also wirklich ein sehr gutes Bild, aber auch wirklich sehr scharf und du siehst wirklich jede
die
kleine...
Die Scanlines anschalten heißt was?
Also die Scanlines anschalten ist ein Modus im Ultimate, dass du kannst einen Effekt... Also damalige Fernseher waren ja aufgebaute mit Bildzeilen aufgebaute Bilder, 50 mal die Sekunde, 50 Hertz. Und da lief eine Scanline, also ein Rasterstrahl im Fernseher, lief ganz schnell von oben nach unten durch und wieder hoch und wieder runter und hat damit das ganze Bild aufgebaut. Und das Nachleuchten der Bilderröhre war dann das Bild, was du dann gesehen hast, was dann immer wieder neu beleuchtet wurde durch diesen Rasterstrahl. Und diesen Effekt sozusagen, so wie das damals auf dem Fernseher aussah, man hat, wenn man ganz nah an den Fernseher rangegangen ist, hast du so leichte, so Zeilen gesehen. Und dazwischen war eigentlich nichts. Also es war quasi immer so ein bisschen dunkel dazwischen. Und das sind diese Rasterlinien gewesen.
Und die werden da künstlich reingebaut sozusagen.
Die sind künstlich reingebaut über einen Effekt im Ultimate. Das kannst du anschalten, sodass du quasi nicht ein Vollbild siehst mit einfach glatter Fläche, sondern immer in jeder zweiten Zeile dunkel, also schwarz. Und damit verwäscht das Bild ein bisschen mehr. Und es hat mehr den Effekt von diesem leicht unscharfen Effekt von dem Fernseher früher.
Okay, das heißt also, auch hier bin ich in der Lage, mich in diese Vergangenheit zurückzubeamen, wenn ich will oder wenn ich nicht will. Das haben die ja, glaube ich, wirklich tausendfach zelebriert, dass es immer irgendwie geht. Jetzt, so wie du es beschreibst, spricht das dann schon wieder eher für diesen doch den Ultimate kaufen. Aber ich muss mich heute entscheiden und ich weiß, dass eine ganze Reihe von Zuschauern auf meine Entscheidung warten, was ich denn jetzt mache. Also mal sehen. Also lass uns über die Dinge reden, die das Leben heute so viel schöner machen am 64er, nämlich die Features, die man sich damals gewünscht hätte, die es aber halt damals nicht gab. Beispiel. Die Pausentaste. Es gab damals keine Pausentaste, obwohl man sie oft gebraucht hätte. So, trag mal den Müll runter. Ich kann gerade nicht. So, heute gibt es eine.
Ja, ich würde es nicht als Pausentaste beschreiben in dem Sinn, aber du kannst das Gerät sozusagen dadurch, dass das wieder ein FPGA ist. Es liegt ja über diesem FPGA, über dieser Simulation, möchte ich es mal sagen, oder Nachbildung, liegt ja quasi eine Menüstruktur. Quasi die Firmware von dem Gerät ist ja da und da kannst du alle Sachen einstellen, zum Beispiel Rasterlinien, du kannst dein Audio-Setup machen, du kannst alles Mögliche einstellen, wie du das Gerät am Bildschirm dann sehen möchtest oder wie es rüberkommen soll. Und dieses Menü liegt sozusagen oben drüber über dem 64er-Teil. Das heißt, sobald du in das Menü reingehst, wird der FPGA komplett angehalten an der Stelle, wo er gerade ist. Egal in welchem Game er ist, egal in welchem Programm er ist, er wird einfach sozusagen gefreezed und steht einfach, weil das Menü sich drüber legt. Du kannst es entweder drüber legen als Fullscreen, du kannst das bei einem HDMI-Fernseher seitlich reinschieben lassen, dann, weil es ist ja, das 64er hat ja ein 4:3-Bild. Der Vorteil von 16:9 ist, dass du sozusagen das Bild auch nicht, also das Spiel oder das Demo, was du gerade laufen lässt, es muss nicht stehen bleiben. Du kannst, wenn du das Menü aufrufst, auch einfach reinschieben lassen und dann ist es immer noch 4:3, du verschiebst das Bild nicht und trotzdem kommt das Menü rein. Das ist ganz lustig gemacht. Oder du machst das eben so, dass es eben wirklich umschaltet und dann ist es Fullscreen, hast du das Menü und in der Sekunde wird alles angehalten. Das heißt, wenn du irgendwo mal eine Pause brauchst, gehst du einfach ins Menü und machst alles, was du machen willst und wenn du danach wieder aus dem Menü zurückgehst, in dein Spiel, Demo, Programm, was auch immer, gehst du aus dem Menü wieder raus und es geht genau an derselben Stelle weiter, wo du warst.
Was waren denn deine kreativen Antworten, wenn du mitten im Spielen warst, deine Mutter irgendwas von dir wollte und du hättest ja nicht stoppen können damals?
Ich weiß es nicht mehr.
Lügner! Lügner, gib's zu!
Ich muss mich ja nicht selbst belasten, oder?
Naja, wäre schon schön. Aber gut, sagen wir mal so Dinge wie, ich mache gerade Hausaufgaben oder sowas.
Gelogen habe ich nie. Also nicht in dieser Form oder in diesem Bezug auf jeden Fall. Ich hab dann halt wirklich gesagt, irgendwie, ich kann gerade nicht oder ich brauche noch 5 Minuten oder. Also, ich
sage es mal so. 15 wurden wahrscheinlich.
Bitte?
Die dann wahrscheinlich 15 Minuten wurden, oder?
Das kennt, glaube ich, jeder von uns, oder?
Ja, das ist bis heute so. Und der 64er ist schuld.
Das kriege ich auch heutzutage bei meiner Tochter mit. Also ich weiß heute, wie sich meine Eltern damals gefühlt haben, wenn meine Tochter zu mir sagt, ja, ich komme gleich, ich mache gleich, ich ding's da. Aha, halbe Stunde später. Aber Es muss gut, wohl so
der
sein.
Der 64er ist bei deiner Tochter nicht schuld, obwohl sie ja auch sehr früh damit angefangen hat. Ich glaube, sie war 4 oder so, als du ihren ersten hingestellt hast, glaube ich. Aber sag mal, bleiben denn die Spielstände, wenn du jetzt dann pausierst, alles zu erhalten? Gibt es auch mal Aussetzer? Oder aus deiner Erfahrung ist das auch schon mal abgestürzt dann, während du, keine Ahnung, eine Stunde weg warst oder so?
Nein, noch nie. Also das funktioniert sehr stabil. Aber, ein kleines Aber, es ist nicht möglich, das Ganze abzuspeichern.
Also keine Safe States?
Genau, also du kannst nicht sagen, ich stoppe jetzt und speichere jetzt den kompletten Zustand einfach in einen File ab und lade mir das dann wieder rein morgen und mache dann genau an derselben Stelle weiter. Das funktioniert leider nicht, noch nicht. Also ich habe schon mal nachgefragt technisch, habe aber bisher noch keine so richtig eindeutige Antwort bekommen. Es hieß nur, es ist verdammt schwierig, wahrscheinlich nicht möglich, dass das jemals als Firmware-Update nachgerüstet werden würde oder könnte. Mhm. Dass man wirklich sozusagen jetzt für jedes Spiel, weil es gab ja damals sehr wenig Spiele, wo du irgendwie abspeichern konntest oder überhaupt irgendwelche Checkpoints hattest oder sowas. Wenn im Endeffekt musstest du den Rechner anlassen über Tage, dich in irgendeine Ecke stellen, wo dir hoffentlich nichts passiert, sodass du ihn über Nacht laufen lassen konntest und halt einfach das Spiel weiterlief an der Stelle, ohne dass was passiert ist. Das hängt dann vom Spiel ab. Aber du konntest nichts abspeichern. Du konntest ja nie, also du konntest mit dem Modul freezen, Action Replay oder so. Du konntest quasi...
Also ein Zusatzmodul, was man
genau, einsteckt. Genau, Zusatz, ne? Mit dem Zusatzmodul quasi konntest du verschiedene Spiele oder sagen wir viele Spiele eben freezen und dann den Status zu dem Zeitpunkt abspeichern auf eine Diskette und den dann wieder reinladen, hat oft funktioniert, aber nicht immer. Hängt vom Spiel ab.
Ja, gut, die Enttäuschung, wenn es dann nicht funktioniert, war natürlich groß. Ich habe auch diese Dinge dann gelesen, die wurden in den Zeitschriften immer angeboten, dass du halt deinen Spielstand speichern kannst und so. Hast du das eigentlich damals am meisten vermisst oder war das eigentlich egal? Hast du halt am nächsten Tag wieder neu angefangen?
Ja, also das, sagen wir so, ich war jetzt auch nicht, also gut, ich habe angefangen mit Spielen, okay, aber ich bin ja dann, wie gesagt, in diese ganze Computer-Demo-Szene und generelle, ja, 64er-Szene reingerutscht und dann habe ich immer alles mögliche andere gemacht und die Spiele waren gar nicht mehr so der Hauptpunkt. Es war schön, sie anzuschauen, mal kurz anzutesten, aber ich habe sie selten dann, also nur wenn es jetzt irgendwie ein Last Ninja war oder ein Manic Mansion oder sowas, das habe ich durchgespielt, klar. Aber das trat dann in den Hintergrund. Man hat dann sich mehr um die Technik und die ganze Computerszene gekümmert.
Also ich vor einiger Zeit mal irgendwo geschrieben hatte, dass wir manchmal den 64er längere Zeit angelassen haben, über mehrere Tage, kriegte ich einige böse Kommentare von Leuten, die sagen, Gottes Willen, das war ja ganz schlecht für das Gerät. Du hast aber auch gemacht, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe.
Das war normalerweise überhaupt kein Problem. Also wenn du dein Gerät nicht eingebaut hattest in so einer Schrankwand oder so und der Monitor irgendwie drüber stand und alles irgendwie eng war in irgendeinem Kasten oder so, also dass quasi die Wärme überhaupt nicht abfließen hätte können, dann mag es bestimmt sein, dass die Geräte drunter leiden haben können irgendwie und dann überhitzt wurden oder so. Aber nein, also ich hatte nie auch nur ein einziges Problem jemals, dass irgendwie langes oder zu langes Anlassen irgendwas geschadet hätte oder so.
Du hast ja gerade vorhin schon ein bisschen gesagt, die Anschlüsse, was den Monitor betrifft, ist jetzt HDMI. Wie hast du früher dein Rechner denn betrieben? An einem eigenen Monitor schon oder war es ein Fernseher? Ich weiß, es gab mal eine Schlafzimmerphase bei dir, wo du da gespielt hast, aber wie hast du es dann normalerweise in deinem Jugendzimmer, Kinderzimmer gemacht?
Also als ich meinen 64er bekommen habe, habe ich einen Fernseher am Anfang gehabt, so einen kleinen, so einen 32 cm Fernseher, einen klassischen Fernseher über einen Antenneneingang. Das war das verwaschenste Bild, was es geben konnte zu dem Zeitpunkt. Und es kam dann später der Amiga dazu bei mir und dann gab es sozusagen zwei Computer und mit dem Amiga kam auch ein 1084S Monitor dazu und dann habe ich natürlich meinen 64er über den Monitor mit dem Amiga zusammen über einen Monitor angesteckt und habe dann quasi hinten nur per Knopfdruck immer zwischen dem einen und dem anderen Computer hin und her schalten können. Und das war dann das Nonplusultra, das war ein spitzenmäßiges Bild seither.
Plötzlich hast du Spiele ganz neu gesehen, oder?
Ja, sozusagen damals so scharf wie heute mit HDMI, also so vom Feeling her. Aber es sah einfach super gut aus, auf jeden Fall. Also ich meine, es sah auf dem Fernseher auch schon super schön aus, aber mit dem Monitor war es dann schon nochmal besser, ja.
Du hast vorhin schon gesagt, abgesehen von dem einfachen Anschließen ist einer der Vorteile natürlich, dass man, weil man 4:3 beim 64er hatte, zwei Bilder gleichzeitig da haben kann, nämlich dieses Ober-Drüber-Programm, sozusagen das Masterprogramm und den 64er, sodass man das beides gleichzeitig sehen kann. Und es ist halt einfach total praktisch. Du kannst die Scanlines anschalten, um wieder in die Vergangenheit zurückzureisen. Aber das ist dann in Sachen Monitor eigentlich auch schon das, was man so haben will. Mehr braucht man eigentlich nicht. Aber es gibt jetzt, wir wussten damals gar nicht, dass das kommen wird überhaupt, einen Netzzugang beim 64er. Wie, ist da eine Buchse?
Ja.
Ah, jetzt zeigt er mir wieder den goldenen, damit er mich zum goldenen verleitet. Ich merke schon, was du tust.
Gerade hier. Ich zeig's dir auch nochmal von vorne. Sehr gern geschehen.
Okay. Danke.
Du hast eine LAN-Buchse, da wo früher der User-Port war. Und daneben sind die USB-Slots und wie gesagt, es gibt die LAN-Buchse, es gibt auch WLAN. Du kannst dein Ultimate ganz normal per Kabel oder WLAN in dein bestehendes Netzwerk integrieren und kannst dann über ein auch über das Menü gibt es einen Serverbereich, sozusagen eine Serverlösung, die heißt ComoServe von Commodore. Ist ein extra Server, den Commodore betreibt, wo sie stetig neue Software-Tools, alle möglichen Arten von Programmen zur Verfügung stellen, Demos, die du durchsuchen kannst, per Schlagwörter in dem Fall im Moment noch. Es ist noch nicht ganz ausgereift im Moment. Es ist immer, wenn du etwas suchst, dann kriegst du maximal eine Seite, die auf deinen Bildschirm passt und kannst nicht scrollen, also nicht weiter runter scrollen.
Okay.
Obwohl es vielleicht auch mehrere Ergebnisse für die Suche geben würde. Das ist noch ein bisschen ein Kritikpunkt. Das wird firmwaremäßig, glaube ich, in der Zukunft oder in der sehr nahen Zukunft geändert werden, dass da mehr geht. Und dann kannst du dir die Sachen von dem Server auf dein Gerät runterladen und direkt nutzen und auch abspeichern.
Hast du denn öfter Kontakt mit den Commodore-Leuten, um nachzufragen, wie ist überhaupt der Support von deren Seite, wenn du was hast?
Also der Support ist, finde ich, sehr gut bei mir. Ich kann jetzt nur von mir reden. Ich habe auch schon verschiedene Sachen gelesen mit Leuten oder von Leuten, die da irgendwie Probleme hatten, dass irgendwie nicht geantwortet wurde oder sonstiges. Ist mir definitiv noch nicht passiert. Es war anfangs so, dass sie nur ein Kontaktformular auf der Webseite hatten, was du ausfüllen musstest. Und dann kam eine E-Mail vom Support zurück und du konntest auf diese E-Mail nicht wieder antworten, was ich nicht ganz verstanden habe. Das haben sie inzwischen geändert. Also inzwischen ist es so, dass du wirklich mit E-Mail hin und her schreiben kannst.
Du also gehst ein Ticket halt hast, dass du...
So wie es halt normal ist. Also wenn du damals auf die E-Mails das erste Mal geantwortet hast, kam dann sozusagen so eine automatische Mail zurück, dass diese Adresse nicht gelesen werden würde, wo ich mir gedacht habe, aber wenn ich jetzt nochmal antworten will, wie soll ich denn dann antworten? Aber das war relativ kurz, sie haben das dann geändert, offenbar. Wie gesagt, der Erstkontakt über das Kontaktformular, über die Webseite und wenn dann die E-Mail kommt, dann kann man mit denen eigentlich schon hin und her schreiben. Es dauert manchmal ein paar Tage, bis sie antworten. Aber wenn geantwortet wird, wird sehr kundenfreundlich geantwortet, muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr überrascht und begeistert von dem Kundensupport, wie freundlich die sind. Sie suchen immer eine Lösung, egal was es ist. Ich hatte mir zum Beispiel aus dem Shop so eine Commodore-Tasse noch bestellt, so einen Becher, so ein Mug. Und der kam an und hatte eine Macke. Der Mug hatte eine Macke. Und da war ein Stück abgeschlagen und dann habe ich ein Foto gemacht und habe die Mail wieder hingeschrieben und habe gesagt, hey Leute, also es ist zwar nur ein kleiner Ding, aber trotzdem ist halt schade, können wir da irgendwas machen? Und dann kam relativ ein paar Tage später zurück, hey, das ist schade, wir haben sofort eine Nachsendung in Auftrag gegeben, wird ausgetauscht oder beziehungsweise was heißt ausgetauscht, also es wurde zugeschickt, ich musste den alten noch nicht mal zurückschicken. Weil ich dann extra noch gefragt habe, irgendwie, ich schicke den alten auch gerne zurück, ist kein Problem. Haben sie gemeint, nee, passt schon, wir schicken einen neuen. Und dann hat es halt irgendwie 3 Wochen gedauert, dann kam der neue und dann war der auch fehlerfrei und dann war das super.
Da sieht man, was rauskommt, wenn Commodore einen Mac hat. Also als Macke. Interessante Wortkombination, die dabei entstehen. Wir haben nämlich bald 50 Jahre Apple. Auch da arbeiten wir gerade an einer Sondersendung. Fiel mir nur gerade so ein. So, jetzt pass mal auf. Du sagst, der Support ist gut. Du hast ja jetzt dein Gerät auch schon eine ganze Zeit lang. Ich würde gerne nachher noch ein bisschen über deine Erfahrungswerte reden, wenn es die Zeit zulässt. Aber zuerst möchte ich noch beim Thema Sound was sagen. Da gibt es die Original-SID-Chips, es gibt aber auch was anderes. Kannst du kurz erklären, was da mit den Tonchips in diesem Ultimate-Sache ist?
Also was, jetzt kommen wir zu dem Thema, was vielleicht deine Entscheidung ein wenig wieder in die richtige Richtung treiben können sollte.
Gut.
Ein Riesenvorteil vom Ultimate ist heutzutage, dass du zwei SID-Chips in das Gerät reinbauen kannst. Du hast zwei. Sockel, genau. Also noch ein Stück zurück. Es gab damals den ursprünglichen SID im Broadcasten, das war der 6581. Ja. Das war der alte SID. Und dann gab es mit dem neuen Gehäuse, also mit dem C64C oder 2, den neuen SID, das war der 8580. Beide SID-Chips klingen sehr ähnlich, aber der neue SID hatte noch wesentlich mehr Filtermöglichkeiten, noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, sodass man feststellen konnte, dass verschiedene Leute entweder den alten oder den neuen bevorzugt haben, in der Art, wenn sie Musik gemacht haben.
Okay.
Jetzt war es so, dass wenn auf dem neuen SID ein Musikstück komponiert wurde, es auch natürlich mit den Effekten des neuen Chips genutzt wurde. Du konntest das auf dem alten abspielen, es hat aber nicht ganz so gut geklungen, weil eben der alte das nicht unterstützt hat. Das heißt, es war ein bisschen schwammiger oder klang schlechter vielleicht, wie auch immer.
Ja.
Jetzt gab es Spiele, die den alten SID unterstützt haben, in erster Linie, weil es das Spiel zu dem Zeitpunkt entwickelt wurde, wo es sowieso nur einen alten gab. Und dann gab es natürlich später Spiele, die haben entweder den neuen oder den alten benutzt. Und wenn du jetzt natürlich einen Original 64er hattest, hattest du entweder den alten oder den neuen SID in deinem Gerät. Und je nachdem, was du abgespielt hast, hat es sozusagen besser oder schlechter geklungen. Wenn du jetzt viele Demos geguckt hast und du hattest einen Broadcasten, war es so, dass vielleicht die Demo-Soundtracks schlechter geklungen haben, weil die meistens dann den neuen SID verwendet haben. Aber auch die aktuelleren Spiele, also alles so in den 90er Jahren und so weiter, haben dann auch sehr viel den neuen SID benutzt und klangen einfach dadurch ein bisschen besser.
Und die sind jetzt beide in dem Ultimate drinnen schon oder muss man die nachkaufen?
Also jein. Sie sind in der FPGA, in der FPGA-Nachbildung sozusagen, sind virtuelle SID-Chips drin, alt wie neu. Mit denen kann man schon mal sehr gut leben. Sie klingen definitiv soweit okay. Es gibt aber schon Bereiche, in erster Linie habe ich das festgestellt beim neuen SID eigentlich, dass die Emulation oder die Nachbildung nicht ganz so gut ist, wie sie sein könnte. Das liegt eher daran, dass der Entwickler halt jetzt kein Musiker ist, beziehungsweise jetzt auf den SID nicht den absoluten Fokus gelegt hat, sondern eben auf die 64er-Funktionalität an sich. Und auch, weil es gibt Hardware-Nachbildungen des SIDs heutzutage. Da gibt es eine ganze Masse. Es gibt einen FPGA-SID. Der Name sagt schon einiges.
Ja.
Es gibt einen ARM-SID. Es gibt einen Open-SID, glaube ich, heißt der. Oder Public-SID, das ist jetzt ganz neu gerade. Es gibt einen Tiny-SID, glaube ich. Es gibt einen... Oh Gott. Also es gibt einige, die...
Es gibt viele.
Die man für nicht zu viel... Also die sind nicht zu teuer an sich. Im Rahmen von 10 bis 50 Euro vielleicht sowas. Okay. Kann man sich SID-Chip-Nachbauten kaufen, die, wenn sie auf dem FPGA oder auf dem ARM-SID basieren, wirklich sehr, sehr gut sind. Es gibt andere, die sind auch nicht schlecht, aber sind halt billiger meistens dann, aber ja, kommt drauf an, da würde ich vielleicht doch lieber einen echten SID nehmen dann, wenn ich irgendwo einen herkriege. Und genau, also du hast grundsätzlich die Möglichkeit, zwei SIDs in den Ultimate reinzustecken, egal ob echte SIDs.
Dann habe ich praktisch vier. Ich habe die FPGA-SIDs und die zwei Hardware-orientierten, oder?
Du hast noch viel mehr. Also, das Ultimate selber bietet bis zu 8 virtuelle SID-Chips, die du anschalten kannst. und nutzen kannst gleichzeitig.
Okay.
Wird jetzt nicht standardmäßig benutzt, ist aber möglich. Da geht es einfach nur darum, es ist halt einfach da und wenn es mal irgendwann einer nutzt, dann kann
für
man...
ein Orchester oder wofür soll
ja,
das gut sein?
Es gibt schon ein, zwei, drei Sitzstücke, die wirklich so viele Sitz dann auch nutzen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das läuft dann natürlich nur auf dem Ultimate. Mhm. Aber einfach nur Proof of Concept, um zu zeigen, dass es geht und wie sowas klingen könnte.
Okay.
Das ist das eine. Wenn du zwei echte Sitzchips, also echte wie echte Sitzchips, alten neuen, oder von diesen FPGA-Nachbauten kaufst, kannst du auch zwei reinstecken und kannst die entweder in Kombination mit den virtuellen nutzen, würde ich eher weniger empfehlen. Normalerweise macht man die virtuellen dann komplett aus und macht nur die, die man in dem Socket drinstecken hat, an und nutzt dann, je nachdem, was du dir anschaust, ob es ein Demo anschaust mit neuem SID oder ein Spiel aus Uraltzeiten mit altem SID, und dann kannst du direkt umschalten, welcher SID dafür genutzt werden soll, wenn du das Programm startest.
Okay, also ich lerne, dass man nie genug Sitz haben kann, offensichtlich.
Ja.
Ist ja gut zu wissen, dass da jetzt keine große Grenze gesetzt ist. Mir fällt noch was ein, was ich die Tage irgendwo gelesen habe. Und zwar, irgendjemand hat gesagt, dass LAN oder beziehungsweise die Netzanbindung vom 64er, vom Ultimate wäre relativ lahm. Also wenn man da mit online geht, ist das so oder ist das ein Gerücht?
Die Netzwerkübertragung ist nicht die schnellste. Also man darf jetzt nicht erwarten, irgendwie, wenn du jetzt deinen typischen DSL-Anschluss zu Hause hast, irgendwie, dass du da jetzt megabyteweise die Sachen runterlädst auf den 64er. Ist aber auch nicht notwendig, weil die Programme sind ja nicht so groß. Also ein Disk-Image von einer Diskettenseite hat 174 Kilobyte. Das kannst du immer runterladen und ist innerhalb von einer Sekunde da. Also auch mit der in Anführungszeichen langsameren Netzwerkgeschwindigkeit. Das hat weniger mit dem Netzwerk zu tun, sondern eher mit den Übertragungswegen irgendwie anscheinend, wie die USB-Ports angeschlossen sind, also quasi wo du es hinspeicherst. Die durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit, wenn du etwas übers Netzwerk auf das Ultimate auf einen angesteckten USB-Stick draufspeichern willst, sind ungefähr 350 Kilobyte pro Sekunde. Ist also nicht wirklich schnell. Man sollte jetzt nicht versuchen, über den PC, also du kannst dich ja über deinen PC per FTP auf deinen Ultimate connecten und könntest theoretisch Daten vom PC aufs Ultimate direkt draufschieben. Wenn das jetzt größere Mengen sind, würde ich es nicht machen. Dann würde ich den USB-Stick rausnehmen, am PC anstecken, draufkopieren, zurückstecken, fertig.
Genau.
Das ist der beste und schnellste Weg. Dass die Möglichkeit besteht...
Der USB-Stick wird ja formatiert. Wie wird er formatiert? Wird er über den PC formatiert, dass ich dann damit ganz normal arbeite? Oder wie geht das?
Ja, also das Ultimate unterstützt alle typischen Formatierungen von USB-Sticks bis auf NTFS. NTFS kann es nicht. Das heißt, du kannst FAT 32 nehmen, du kannst EXTFAT nehmen. Ich würde EXTFAT also empfehlen, weil das von der Datenstruktur noch am besten gehandelt wird, irgendwie, dass du auch möglichst viele Sachen draufkriegst. Und dann kann das ganz normal gelesen werden. Das heißt, du formatierst den Stick am PC und nutzt ihn dann am Ultimate.
So, das heißt also, die Netzgeschichte, die ich da gelesen habe, dass es nicht so schnell ist, stimmt zwar, ist aber im Prinzip in der Praxis kein echtes Problem. Und man kann ja immer auf den USB-Stick am PC ausweichen, wenn man eben schnellere Datenraten, aus welchen Gründen auch immer, gerade haben möchte.
Genau. Also wenn du mal irgendwo deine Spielekollektion auf den USB das erste Mal draufschiebst, ich meine, wie oft machst du das? Das machst du einmal und dann ist ja eigentlich alles da. Dann kommen ja nur noch kleinere Sachen dazu. Wenn du dann einzelne Files immer mal wieder rüberschiebst, das geht wunderbar. Das geht auch per FTP und das geht auch sonst normal. Wenn du die Masse an Programmen hast, an kleinen Programmfiles, dann würde ich das erst am PC vorbereiten und dann eben in den USB-Slot beim Ultimate reinstecken.
Wir nähern uns dem Punkt der Wahrheit, glaube ich, so langsam. Aber ich habe noch eine Frage. Was ist das Feature am Ultimate, auf das du heute keinesfalls mehr verzichten würdest?
Die Einfachheit der Nutzung, obwohl es eine uralte Kiste ist, sozusagen. Also es ist unglaublich praktisch, Diese Verbindung zwischen neuer, also heutigen Medien, also heutiger Technik mit HDMI, mit die Art, wie schnell ich das Gerät anstecken kann, die Art, wie ich Software nutzen kann, über USB, über Netzwerk, alles, in Kombination mit diesem, Retro-Feeling einfach von dem ursprünglichen C64, das ist ungeschlagen. Du musst beim alten 64er immer irgendein Laufwerk anstecken. Also du hast mehrere Geräte immer dastehen. Ja? Beim Ultimate kannst du mehrere Geräte dastehen haben, wenn du es dir aufbaust in deinem, in deinem Hobbyraum oder so. Klar, dann macht man das auch. Aber du kannst auch jederzeit einfach einen USB-Stick anstecken oder über WLAN, über LAN, dir die Sachen einfach draufschieben und dann direkt nutzen. Es ist einfach wahnsinnig einfach.
Schön gesagt. Hätte ich jetzt nicht schöner ausdrücken können, Jürgen. Aber
wollte ein anderes Wort machen, jetzt ist es nicht eingefallen.
Also, wenn man das so zusammenfasst, kann man sagen, für alle, die wirklich auch das Gefühl haben wollen, nicht nur ein Spiel schnell spielen und kurz auf dem Monitor was sehen, sondern dieses Gefühl haben wollen, auch von der Tastatur, auch von der Brotkastenform, die kommen eigentlich an sowas wie einem Ultimate gar nicht vorbei. Emulatoren hin und Qualität der Emulatoren her, da landest du mal Ultimate. Und das würde für mich bedeuten, wenn ich das will, dann wäre das der Punkt. Das bringt mich jetzt aber zu der Frage, wem würdest du sagen, oder was würdest du fragen, wenn jemand sagt, soll ich mir einen kaufen oder nicht? Was wären deine zwei oder drei Fragen, damit du dem hilfst, sich zu entscheiden?
Wenn derjenige eine Plug-and-Play out-of-the-box Erfahrung machen möchte, dann führt am Ultimate nichts vorbei.
Du nimmst das Gerät. Die Frage wäre, willst du wenig Stress schnell einsetzen? Das wäre die Frage.
Du steckst das an, steckst Strom an, HDMI an, schaltest ein, hast das Bild da. Also, das ist wirklich so schnell. Okay, Entschuldigung, ich habe noch vergessen, die USB-Kassette hinten einzustecken, damit du gleich Software an der Hand hast. Okay, also drei Sachen und du bist sofort mittendrin. Mit dem Emulator musst du das Ding runterladen, musst es vielleicht installieren, musst vielleicht mal grundsätzliche Sachen konfigurieren. Du musst dich erstmal auskennen, wie funktioniert es, wenn ich jetzt ein Disk-Image attachen möchte, damit das im Emulator spielbar wird, damit ich überhaupt auf die Disk draufschauen kann. Solche ganzen Sachen. Du brauchst ein richtiges Eingabegerät, du brauchst vielleicht einen Joystick. Du sitzt irgendwie an deinem PC. Ja, okay, kann okay sein. Ich bevorzuge mehr das Wohnzimmer eigentlich dann für einen 64er irgendwo und einen Fernseher irgendwo, dass ich halt einfach im gechillt spielen kann oder irgendwie was ausprobiere. Aber das ist jetzt Geschmackssache, okay. Das sind eigentlich die Hauptunterschiede, sage ich
also
jetzt mal.
Die Hauptfrage ist, willst du schnell, quick, irgendwie sofort das haben, was du haben willst, schnell anstecken, schnell loslegen und nicht groß drüber nachdenken und nah am Feeling sein. Gibt es noch eine grundsätzliche Frage, die du jemandem stellst? Stell dir zum Beispiel vor, es ist jemand, der eigentlich noch gar keinen 64er hatte bisher.
Dann erst recht. Weil, weil wenn du jetzt Programmiererfahrung sammeln willst auf solchen alten Geräten, wenn du einfach, da geht es auch wieder um das Feeling. Also wenn du wirklich erfahren möchtest, wie es war oder wie so ein Computer funktioniert, dann ist es, finde ich, einfach viel schöner, wenn du das Originalgerät, also das Originalgerät, das heutige Originalgerät vor dir haben kannst und das direkt nutzt, ohne beim PC denke ich immer, also mir geht es zumindest so, egal, ob ich jetzt einen 64er-Emulator habe oder was auch immer, ich denke an den PC. Und das Programmieren in einem Emulator ist für mich ein anderes Gefühl, als wenn ich am 64er sitze und da halt wirklich direkt in das Gerät was reintippe und das dann da funktioniert. Also wenn man das mal so nachvollziehen können möchte, dann ist auch wieder das Original, da führt nichts dran vorbei.
Glaubst du denn, dass du in Zukunft weniger 64er auf Gebrauchtmärkten kaufen wirst als bisher, weil du jetzt ein Ultimate hast?
Ja. Ich glaube, ich bin geheilt in einer gewissen Art und Weise. Also erstens habe ich ja genügend 64er und ich habe nicht mehr dieses Hinterkopfgefühl, was mache ich, wenn mir mal meiner kaputt geht, weil das war ja der Anfang von allem. dass ich gesagt habe, ich brauche Ersatzgeräte für den Fall, dass meiner kaputt geht, damit ich immer mein Leben lang einen funktionierenden 64er in meiner Nähe haben können werde. Und diese Ultimate-Schiene hat mir jetzt sehr viel davon abgenommen, weil das für mich wirklich ein Gerät ist, wo ich sage, das, es bietet mir alles aus der alten Zeit im neuen Gewand technischerseits betrachtet, also leicht zu bedienen, via der heutigen Methoden, WLAN, LAN, USB etc. Multisit, Firmware-Updates, da habe ich jetzt erst gestern oder die letzten Tage gelesen, es gibt jetzt eine neue Firmware, die jetzt bald auch über die Commodore-Seite verteilt werden wird, die inzwischen USB-Maus-Support bieten wird. Das heißt, du kannst eine handelsübliche USB-Maus nehmen, PC-Maus, also so verstehe ich es nicht zumindest, kannst die über den USB-Port des 64er anstecken und hast dann, wenn Spiele Maus unterstützen, Geos zum Beispiel oder halt irgendwelche Spiele, Arkanoid etc., die dann mit Maus spielen, was natürlich nochmal ein riesen Spielgewinn und Spaßgewinn sein wird und ist, weil ich habe damals auch Arkanoid nur mit Maus gespielt, mit der 64er Maus damals, weil mit Joystick ist das ein Graus gewesen. Aber das Spiel ist so cool, dass es so schade ist, dass man es eigentlich nur mit Joystick hat spielen können oder eben mit Maus, bloß Maus hatte fast keiner. Und ich hatte zufällig dann einen Nachbarn, der hatte eine, die habe ich mir dann ausgeliehen und der wollte die dann nie wieder haben und deswegen habe ich sie bis heute.
Ja, das heißt, du hast eine Original 64er Maus sozusagen.
Ich hab eine Original 64er Maus in der Hinsicht, also die Dame.
Die läuft am Ultimate?
Bitte?
Läuft die am Ultimate?
Die läuft auch am Ultimate, weil die hat ja einen normalen neunpoligen Joystick-Anschluss.
Gut. Sagen wir mal so, wenn ich das jetzt alles so ein bisschen zusammenfasse, dann kann man sagen, der Ultimate ist für jemanden wie mich, ich bin kein Bastler, ich bin kein Löter, ich bin auch kein klassischer Sammler. Ich habe ein paar Geräte aus meinen früheren Zeiten, die ich gerne noch habe, nicht mehr zu benutzen, einfach nur, weil es ein Stück Gefühl ist von der Zeit damals. Die habe ich, aber ich bin kein Sammler. Also wäre der Ultimate für mich eine gute Lösung, weil ich damit trotzdem das wieder machen kann. Zweitens, ich bin eben kein Bastler. Das heißt also, der Ultimate wäre auch gut, weil ich schnell einfach das tun kann, was ich will. Nämlich jemandem das zeigen, sagen, guck mal, wir spielen mal was oder sowas. Also den, was heißt, nicht den Neffe oder sowas in dem Dreh. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, würdest du denn, weil es gibt ja ein Originalgehäuse, so aussieht wie das Originalgehäuse, würdest du denn wirst du langsam deinen alten Original C64er abstoßen, weil du jetzt ja auch ein Originalgehäuse im Ultimate haben kannst?
Ich werde meine Sammlung ein wenig reduzieren, habe ich mir schon überlegt wahrscheinlich. Also meine Originalgerätesammlung, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich in der Hinsicht jetzt langsam zu viel. Und das Ultimate bietet mir einfach das, so dass ich sage, als ständigen Begleiter oder als Daily-Nutzungsgerät werde ich den Ultimate bestimmt bevorzugen, weil er einfach so ist, wie er ist, weil er alles in sich vereint und werde mir alte Geräte sozusagen als Showcase sozusagen noch ausstellen in meinem Hobbyraum und sagen, okay, von jeder Version irgendwie eine Variante oder so. Die restlichen werde ich dann in gute Hände wahrscheinlich versuchen weiterzugeben, weil es macht keinen Sinn, wenn ich die in Kartons oder in irgendwelchen Regalen stehen habe und andere wollen vielleicht welche, dann bin ich sehr gerne bereit, das
zu machen. Eher sozusagen museumsartig aufstellen, Einzelgeräte, aber das war es dann auch.
Ja, da brauche ich nicht 10.
Stimmt, jetzt wo du sagst, du hast ja schon 10 Sits, wenn es sein muss, du brauchst nicht 10, 64.
Sits gebe ich nicht her. Das sei ganz klar gesagt, ich werde keinen meiner Original-Sits jemals hergeben. Da werde ich höchstens noch versuchen, Originale weiterhin zu sammeln, obwohl es die Nachbauten gibt. Auch von denen habe ich einige. Aber ich werde je nach Gerät entscheiden, welcher Sit in dieses Gerät reinkommt, weil Original-Sit ist unschlagbar. Das ist leider so.
Okay.
Also vor allem beim alten.
Haben wir das auch geklärt? Das heißt, ich muss dann noch gucken, ob ich dich irgendwie um den Sit anbetteln kann, sollte ich das Ultimate kaufen und Original meine ich jetzt, aber das werden wir noch klären miteinander. So, jetzt will ich eine Sache sagen, die ist mir wirklich wichtig, weil das ein Kommentar irgendwann auf einem der Videos war, nämlich, nein, Commodore zahlt uns nichts dafür, was wir hier machen.
Nein.
Der Jürgen ist begeistert. Ich bin die Gesau und berichte über solche Dinge. Und wir haben einfach gesagt, das Ding hat einen Impact. Deshalb möchte ich Folgendes sagen. Man muss nicht bei Commodore kaufen, um diese Art von Lösung zu kriegen. Das hat mir in der ersten Folge schon mal erklärt. Sondern die Komponenten gibt es und man kann die sich auch selbst zusammenstellen. Allerdings, wenn ich es richtig im Kopf habe, Jürgen, hast du damals gesagt, das ist dann aber im Zweifelsfall teurer, als wenn man bei Commodore kauft. Das war richtig, ne?
Ja.
So. Also, ihr könnt euch ganz ohne bei Commodore einzukaufen so ein Gerät besorgen oder zusammenstellen lassen oder selbst zusammenstellen. Ich will das sagen, weil es keine Werbeveranstaltung ist, sondern es ist wirklich nur die Frage, ist das Gerät wichtig? Und ja, das kann man, glaube ich, jetzt auch schon sagen von den Reaktionen. Das Gerät ist für viele Leute total wichtig geworden. Und es kommen ja jetzt, hast du schon erzählt, Jürgen, neue Leute zum 64er, die früher nie einen hatten, die jetzt kommen. Glaubst du, dass die Szene neu belebt wird, auch diese Retro-Szene durch den Ultimate?
Ich habe definitiv das Gefühl, also jetzt auch nach den Wochen von unserem letzten Gespräch, es passiert so viel gerade. Ich finde es so fantastisch, weil genau wie du sagst, ich habe wirklich das Gefühl, die Foren platzen aus allen Nähten, wie viele Leute offensichtlich jetzt da neu hinzukommen, die sich den Ultimate geholt haben und jetzt damit anfangen rum zu experimentieren, Sachen machen oder aus damaligen Dingen wieder Sachen aus dem Keller hervorkramen und das jetzt wieder anfangen zu nutzen. Leute, die anfangen zu zeichnen, die Musik machen, die ersten Programmierschritte machen oder vielleicht auch schon, weil sie Programmierer heutzutage sind, es umso leichter haben, in diese damalige Welt reinzusteigen, weil das natürlich damals leichter war, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise für jemanden, der programmieren kann, ist der Einstieg bestimmt überhaupt kein Problem. Ich kriege so viele Postings mit und sehe so viele Artikel zu, auch YouTube-Videos, Wahnsinn, was da im Moment passiert, wie viele Leute sich dem allgemeinen Thema C64, nicht Ultimate, sondern dem Thema C64 jetzt neu wieder widmen aus den letzten wenigen Monaten. Ich glaube, dass das definitiv einen Einfluss auf die Szene haben wird und ich freue mich total drauf, weil je mehr Leute irgendwelche coolen Sachen auf dem C64 machen, ich werde dir noch einen Link schicken, den kannst du vielleicht dann noch verlinken in die Beschreibung. Ja. Es gibt ein Projekt, das habe ich jetzt auch aus den letzten 2 Tagen erfahren, Monkey Island. The Secret of Monkey Island, das Amiga-Spiel, wird aktuell für den C64 portiert aus Leuten oder von Leuten aus der Demoszene. Es gibt eine Webseite von dem Grafiker, der die Hauptarbeit macht. Das ist ein sehr bekannter Grafiker in der 64er-Szene. The Sarge heißt er. Der macht die Grafiken für dieses Spiel. Er hat auf seiner Webseite schon erste Screenshots und es gibt so kurze Play-Videos, wie schon die Engine funktioniert und wie weit es schon ist. Das sieht so unglaublich wahnsinnig aus. Ich sag's dir, hätte ich damit gerechnet, ja? Und es wird offenbar nicht mehr zu lange dauern.
Also der neue 64er, der 64er Ultimate, verändert schon einiges, sagst du, in der Szene, in dem, was angeboten wird, in dem, wo Leute wieder Lust haben, was dann zu investieren, auch eben in solche Programme und solche Dinge. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Aber kurz dazu die Frage, wie ist es mit den Lieferzeiten? Sind die schlechter geworden, besser geworden? Weißt du was? Hast du was gehört?
Die Lieferzeiten haben sich nicht verändert, sagen wir mal so. Also im Augenblick agiert Commodore so, dass sie dauernd in Batches produzieren. Das heißt, man geht auf die Seite, bestellt das Gerät. Entweder es gibt noch gerade welche auf Lager von dem aktuellen Batch, weil sie noch nicht ganz verkauft sind. Oder man hat sozusagen kurz mal Pech gehabt und es wird erst der nächste Batch produziert. Das sind also quasi immer Chargen. Ich weiß nicht, wie viel Stück. Aber bestimmt einige, also es sollte dann schon funktionieren. Aber wenn man jetzt natürlich gerade in so eine Phase reinrutscht, dass der alte Batch verkauft ist und der neue erst produziert wird, kann es sein, dass man vielleicht 1-2 Monate warten muss, bis man das Gerät dann auch wirklich bekommen wird. Commodore fährt die Produktion stetig hoch, habe ich mitbekommen. Das heißt, die Zeiten werden kürzer werden. Im Moment ist es so, dass jetzt der nächste Batch jetzt für März, April angesagt ist, der jetzt quasi im Januar, Februar produziert wurde und der soll jetzt März, April soll jetzt wohl da sein und dann abverkauft werden. Das heißt,
also Lieferzeiten sind normal, aber man kann schon mal davon ausgehen, dass man, wenn man jetzt bestellt,
wie gesagt, der neue Batch kommt jetzt gerade erst zum März, April, Also je nachdem, welche Edition natürlich, die Founders gibt es noch. Die wurde etwas weniger bestellt. Das ist ja auch die Sammler Edition. Die Starlight ist ausverkauft. Die Basic, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also je nachdem, was man natürlich bestellt. Aber man muss es auch grundsätzlich anders sehen. Commodore ist, also es steht zwar Commodore drüber, es ist aber ein absolut kleines Unternehmen. Das sind wirklich eine Handvoll Leute im Moment, die das jetzt wieder neu angestartet haben. Also ich sage immer, man muss auch ein bisschen tolerant sein, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. Man muss es schon in Retro-Liebe sehen, was da passiert. Es ist kein Konzern, ja, noch nicht. Und wie es weitergeht, weiß auch keiner. Deswegen machen die natürlich auch jetzt nicht Risiko und produzieren
Du
irgendwie
hast recht.
50.000
Also,
Stück.
das glaube ich, darf man nicht erwarten. Das ist kein Konzern. Es ist ein kleiner Laden, auch wenn er jetzt, wie es auch schon recht erfolgreich ist. Gut. So, wenn ich das zusammenfasse, kann man ganz konkret sagen, ich gehe mal davon aus, also allein schon wegen deiner Begeisterung, dass ich mir so ein Gerät kaufen muss. So, jetzt habe ich mir Folgendes für mich so überlegt auf dem Weg ins Studio heute zum Interview mit dir. Ich habe mir überlegt, ja, genau. So, also der Basic, also sprich der klassische Brotkasten, den glaube ich, würde ich mir nicht hinstellen. Das wäre eher so ein Hingucker für Leute. So, jetzt habe ich genau die Auswahl zwischen den beiden, die du da hinhältst. Jetzt muss ich ja sagen, den Starlight habe ich in Aktion gesehen, weil der in so vielen Farben leuchten kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, bei der Golden Edition ist ja so, die wird immer leicht gelblich sein, oder?
Wie du hier siehst, also das Gehäuse ist gelb, ist klar. Wenn die LEDs dazu kommen, wird das Ganze kriegt das so einen goldenen Touch, weil die LEDs jetzt einfach dieses Gelbe noch mehr unterstützen und dann sieht es schon echt extrem, extrem schön aus. Man sieht es auch hier an der Tastatur, also die Tasten alleine, die sind jetzt nicht transparent oder so, sondern das ist wirklich so eine Goldfärbung, so eine schillernde. Das sieht super schön aus. Das will man natürlich nur, wenn man es will oder wenn man es sammeln will. Die Starlight ist so wie du richtig sagst, es ist halt nicht das langweilige Beige von damals. Wenn du noch nie einen 64er hattest, dann würde ich dir vielleicht die Basic empfehlen, weil du sagst, dann habe ich ein Gerät, was ausschaut wie damals. Wenn du ein bisschen mehr Fancy haben willst, dann nimmst du die Starlight Edition, die LEDs, wenn sie stören sollten beim Tastenerkennen oder so. Ich meine, man sieht ja jetzt hier, man kann die Tasten wunderbar lesen.
Aber sobald man das Licht anmacht, kriegen die ja so.
Aber man sieht es erst, wenn wirklich die LEDs dann durchleuchten und je nach
Ist
Farbe.
beim Goldenen auch so?
Beim
Machst du
Goldenen
da auch so durchsichtig?
sind sie solid. Also
Okay.
die sind undurchsichtig.
Da können die Buchstaben aber schon leuchten, auch beim Goldenen, oder?
Nein, das ist
Weil du hattest mal
schwarz-mittel.
gesagt, dass du erwartest, die Demoszene etwas machen wird, was auch die Tastatur mit benutzt
Ja,
irgendwie.
das wird eher mit der Starlight passieren. Aber also weil du die LEDs theoretisch ansteuern kannst und wenn sie dich stören bei der Tastatur, du kannst ja getrennt an- und ausschalten. Du kannst die Tastatur nicht beleuchten und den Rest, was auch schön ausschaut.
Klar,
Dann kannst du
klar.
immer alles lesen. Und du hast ja auch verschiedene Profile. Du kannst diese Farbe komplett so einstellen, wie du es möchtest. Im Augenblick habe ich es immer Default gehabt. Das ist halt dann so regenbogenmäßig und also am Anfang dieser Anschaltregenbogen. Und dann fadet er ganz langsam alle Farben einfach regenbogenartig durch. Wenn
Aber
du.
beim Goldenen kannst du ja keinen Regenbogen hinkriegen, weil der immer dieses Gelbliche mit dabei hat, ne?
Zugegeben, jetzt muss ich mich wieder outen. Ich habe die Founders zwar schon da, ich habe sie noch kein einziges Mal angesteckt. Ich kann es.
Du spekulierst auf eine vierte Folge.
Ich
Jürgen
kann
steckt die Founders
es.
an.
Ich kann es. Ich gehe davon aus, dass du die LED-Einstellungen schon völlig frei ändern kannst. Es wird halt dieses Profil, dieses Goldprofil geben. Und dann trotzdem alle anderen, weil du kannst natürlich das Gehäuse trotzdem auch anders beleuchten. Keine Ahnung, wie es dann ausschaut.
Ja, aber das Gehäuse ist ja in sich schon gelblich. Das heißt, auch wenn du helles, also weißes Licht durchschickst, hat ja trotzdem gelblichen Schimmer, oder?
Natürlich, es
Geht gar nicht
mischt sich
anders.
natürlich dann immer. Ob das dann schön ausschaut, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie es blockiert haben. Also es gibt ja nicht verschiedene Firmware-Versionen. Es gibt immer eine Firmware-Version. Das Ganze unterscheidet sich nur, wie der Rechner heißt. Und dann stellt sich diese LED-Geschichte auf den Rechnernamen ein, sozusagen. Also wenn du eine Founders hast, dann ist irgendwie dieses Goldene dabei.
Wenn du dich für einen entscheiden müsstest, welchen würdest du denn nehmen?
Wenn ich mich entscheiden müsste?
Founders oder die Starlight?
Also unter der Prämisse, dass ich den 64er schon kenne und den alten Brotkasten kenne und so weiter, würde ich auf jeden Fall eine Starlight nehmen. Die Founders würde ich nur dann nehmen, wenn ich sage, hey, ich bin echt Fan, ich will das Ganze unterstützen. Ich möchte Commodore helfen, weil das Ding kostet ja nochmal ein 100er mehr, ungefähr 150. Und ich stelle mir ins Regal, weil es schön ausschaut, okay. Aber zum Gebrauch, so für den typischen Gebrauch, ist die Starlight wirklich die Universallösung für alles.
Du hast ja auch vorhin gesagt, wenn man das im Wohnzimmer stehen hat. Also mir kommt das so ein bisschen vor, das ist ja wie so ein Coffee-Table-Book. Du hast es da stehen, jemand kommt rein und sagt, ach, das ist ja, was ist das denn? Und erzählst du das und dann ist, glaube ich, so dieses weiße Gehäuse, dieses milchig-weiße Gehäuse in den Farben wahrscheinlich besser in ein Wohnzimmer zu integrieren als ein goldenes oder so pseudo-goldenes Gehäuse, oder?
Sieht bestimmt beides. Also wie gesagt, das Goldene würde ich dann eher ins Regal stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist einfach so, also so dass man es zwar schnell rausnehmen kann und anstecken kann, weil wie gesagt, sind ja auch nur drei Stecker, die du brauchst dann. Aber ich würde es jetzt vielleicht nicht auf den Tisch stellen, also auf den Hobby-Tisch, wo sonstige Konsolen stehen und dann steht da noch die Founders dabei. Da würde ich die Starlight hinstellen, ganz, ganz ehrlich. Also die Basic oder die Starlight. Aber wie gesagt, die Starlight mit den LEDs macht halt schon was her. Also wenn es abends ist, und das Ding läuft einfach nur und es faden so die Farben durch, hatte ich auch schon mal. Das macht einfach, das ist wie so eine Lavalampe.
Ich wollte gerade sagen, wie früher die Lavalampen. Okay, gut. Also, wir kommen zu folgendem Fazit. Also, es ist, glaube ich, ziemlich klar, dass ich mir ein Ultimate bestellen werde. Es ist für mich klar, es wird nicht der klassische Brotkasten. Da nehme ich lieber einen Original und stelle den dahin zum Gucken oder so. Aber spielen würde ich damit sowieso nicht, weil es viel zu kompliziert dann ist, wenn mal jemand vorbeikommt, als Gast beim Digisaurier ist oder wir zum Beispiel Digisaurier an Tour, wir wollen ja dieses Jahr mehr an Tour sein. Wenn ich da sage, dann haben wir so einen 64er dabei, dann wäre der Ultimate sicherlich das bessere Gerät zum schnellen Zeigen, zum Everyday Use oder zum häufigeren Use in so einem Case. Ich bin jetzt noch am Schwanken und ich werde es euch wissen lassen, wenn ich mich entschieden habe, ob es die Ultimate wird, Founders Edition wird oder ob es die Starlight Edition wird. Ich tendiere momentan, glaube ich, ein bisschen zur Starlight wegen der Flexibilität von der Farbigkeit her und so, obwohl ich Commodore gerne unterstützen möchte. Also das schon, das würde mich wieder auf der anderen Seite reizen. Die Beigaben bei der Founders sind jetzt auch nicht so irre, dass man die haben muss. Zwei T-Shirts, 21 hässlich, glaube ich, und irgendwie so eine goldene Kette oder sowas war noch mit dabei, ne?
Das ist so ein, ja, also das ist jetzt nichts, weswegen man es unbedingt bestellen müsste. Das würde ich jetzt auch sagen. Ja. Also das ist nice to have. Einfach so ein bisschen Goodie, aber das ist nichts.
Ja. Maximal die Geschwindigkeit, weil die halt jetzt lieferbar ist, während die Starlight wahrscheinlich gerade nicht lieferbar ist.
Wenn es darum ginge.
Ja, okay. Ja, alles klar, gut. Also darüber werde ich jetzt ganz intensiv nachdenken und gucken. Und jetzt, Jürgen, habe ich eine letzte schwierige Frage an dich, bevor wir diese Folge abschließen und darauf hinweisen, dass wir in absehbarer Zeit ein gemeinsames Live machen werden, wo die Zuschauer auch Fragen stellen können zum Ultimate, zu den ganzen Kritikpunkten, die es auch gab an einigen Stellen, wo du dann Antworten geben kannst dazu. Aber da brauchst du noch ein bisschen Zeit, um auch mit der Founders jetzt ein bisschen zu arbeiten und Gefühl dafür zu kriegen. Aber eine Frage. Okay, sitzt du gut, Jürgen?
Ja, ich hoffe.
Wenn du entscheiden müsstest. Commodore macht auch einen Amiga, aber du müsstest dafür dein Ultimate abgeben. Was würdest du tun?
Niemals. Aber das bin ich. Ich habe einen Amiga, ich habe ihn auch sehr gern gemocht. Ich habe ihn immer noch aufgebaut, neben meinem 64er Amiga 500 damals. Ich schalte ihn auch immer mal wieder an, aber mein Herz, Entschuldigung, Herz,
hat einen 64er Takt, ich hab's verstanden.
Ist definitiv 64er gebrandet, also das, okay. da fragst du in der Hinsicht den Falschen, es kann nur der 64er sein.
Der Mann mit dem goldenen 64er Herzen. Jürgen, ich danke dir für drei tolle Folgen, die wir zusammen machen konnten, für deine Expertise, deine Zeit, die du investiert hast, auch ins Ausprobieren, ins Erzählen, in einem erzählen einem Laien mir gegenüber, ich weiß ja viel, 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 viel weniger als du. Ich bin irgendwo, gab es einen Kommentar, der sagte, auf die Fragen von dem Moderator muss man erstmal kommen. Ja, ich weiß, aber das sind halt immer so Fragen, die so normalen Leuten vielleicht einfallen. Insofern gehe ich mal von aus, dass wir damit jetzt erstmal diesen Zyklus sozusagen abschließen, was den Ultimate betrifft. Vielleicht machen wir in einem Jahr wieder was mit Erfahrungswerten, aber wir versprechen hoch und heilig und vielleicht schaffen wir es noch im April, also in einer absehbaren Zeit auf jeden Fall, ein Live, wo ihr Fragen stellen könnt, wo der Jürgen antworten wird. Ich werde meistens die Fragen vorlesen, weil antworten ist der Jürgen besser als ich. Und bis dahin habe ich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn die Lieferfähigkeit da ist, auch schon mein Ultimate, welcher auch immer es sein wird. Wie gesagt, der Beige wird es nicht, es kann nur Starlight oder Gold sein. Und wenn ein Amiga kommt, dann nehme ich garantiert den Goldenen. Also das wollte ich auch mal gesagt haben an dieser Stelle. Ich bin halt auch ein Amiga-Kind, da kann ich nichts dran tun.
Alles gut.
Lieber Jürgen, vielen Dank.
Danke dir.
Grüß deine Familie.
Mach ich gerne.
Die freut sich jetzt über den neu gewonnenen Platz, wenn jetzt alte Geräte weggehen und du einen schönen Raum einrichtest mit den neuen Geräten oder zumindest Teile der alten Geräte. Und ich freue mich auf unser kommendes Live und sage Dankeschön für deine Zeit.
Danke dir auch. Jiggy, Jiggy.